wichtig, muss man machen, muss man nochmal drüber predigen. Ich saß gestern zu Hause rum, habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich euch denn heute erzähle. Im Schlafzimmer, habe am Laptop ein bisschen rumgetippt und so ein bisschen überlegt, wie fange ich denn heute an? Und dann höre ich aus unserem Essbereich, wo Priska gerade, also meine Frau gerade, unserer Tochter was zu essen gegeben hat, kriege ein bisschen was von dem Kampf mit, der da gerade passiert. Und zwar ging es wahrscheinlich irgendwie darum, dass meine Tochter unbedingt so ein Bottich Margarine halt haben wollte. Halt, sie hält gerne Sachen fest beim Essen, was ja auch okay ist, darf sie auch, aber was halt nicht geht, ist damit in den Händen reingehen. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich essen wollte, ich meine, so lecker schmeckt es wahrscheinlich ihr auch nicht, keine Ahnung, ob sie einfach nur sich damit eincremen wollte, wie auch immer, aber sie ist gerade so an dem Punkt in ihrem Leben, wo sie so langsam versteht, was okay ist und was nicht okay ist. Also so langsam begreift sie so ein bisschen, hey, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht. Und man merkt, wie in ihr immer so ein bisschen so, mache ich es trotzdem, mache ich es nicht, mache ich es trotzdem, mache ich nicht. Mal kurz zur Mama gucken, zum Papa gucken. Also sie lernt gerade so ein bisschen gehorsam zu sein. Sie lernt, dass, okay, wir haben eine Meinung über Dinge, über Sachen, die sie darf und die sie nicht darf. Und häufig sind wir großzügig, aber manche Sachen gehen halt nicht und das muss sie so ein bisschen lernen. Und das ist faszinierend zu sehen, wie sie dabei ist, so gehorsam zu lernen. Und genau darum soll es auch heute gehen, um dieses unangenehme Thema, das gehorsam ist. Und unangenehm daran ist natürlich, dass normalerweise ist Gehorsam kein Problem. Aber dann, wenn es ein Problem ist, dann, wenn wir es eigentlich an den Tag legen müssen, dann hat man keine Lust drauf. Und das ist halt so ein bisschen die Natur der Sache bei Gehorsam. Und darum geht's. Und ich finde es cool, dass eine der für mich faszinierendsten Geschichten, die wir in der Bibel lesen, eben gerade um Gehorsam sind. Weil dieses Thema, wo es häufig so ein bisschen nervig ist, das ist dann extra motivierend, wenn wir vielleicht eine Geschichte in der Bibel lesen, mit der wir uns, ich sag mal, ein bisschen identifizieren können, auch wenn ich euch ein bisschen dahin nehmen werde, wie ihr euch damit, wie wir uns damit identifizieren können. Also dieses eher nervige Thema und diese eher coole Geschichte, ich finde, das geht ganz gut zusammen und ich hoffe, am Ende vom Gottesdienst ist die Stimmung dann auch weiterhin gut wie jetzt. Also es geht um Daniel 3. Und ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, wenn ihr das vom Handy habt, dann macht das. Ich habe es nicht auf den Slides drauf, das ist ein bisschen mehr. Ihr dürft gerne mitlesen und gucken, ob ich auch das alles richtig vorlese. Also es ist Daniel 3, wir machen fast das ganze Kapitel, bis auf so die letzten paar Verse. Seid ihr alle soweit? Handys, Bibeln? Welche Übersetzung, fragen die Profis hier. Also ich habe gleich noch einen Kommentar für die Bibelnerds drin, da kannst du dann voll drin aufgehen. Nimm die Übersetzung, die du gut verstehst, die dir Spaß macht, die du sonst liest. Vielleicht eine andere, als die ich hier habe, es ist immer ein bisschen schwer mitzulesen, aber dann könnt ihr gucken, ob das nur an der Übersetzung liegt, die Inhalte, die ich rausziehe, oder ob das tatsächlich auch so in der Bibel drin steht. Aber gut, ich glaube, ich habe die neues Leben hier, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, was ich gerade habe. Aber gut, also, Daniel 3, Abvers 1, da steht, König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Und er stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Statthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbilds teilnehmen sollten, das er hatte aufstellen lassen. Alle, die aufgefordert waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Und als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme: Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lyre, Harfe, Sackpfeife und andere Instrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebukadnezar: Der König lebe ewiglich. Du König hast den Befehl ausgeben lassen, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Wer bei diesem Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt hier aber einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die du zur Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch nicht die goldene Statue an, die du hast aufstellen lassen. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen, Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König, oh, Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres, Schadrach, Meschach und Abednego, zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer samt ihrer Unterbekleidung, ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Die drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen, gefesselt wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich 4 Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der 4. sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen noch nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrach, Meschach und Abednego, denn er schickte seine Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihm Gott zu verehren oder anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Schadrach, Meschach oder Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Danach setzte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellung ein. So, ganz schön lange Geschichte, ganz schön viel passiert. Ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichte schon, aber lass uns mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, was hier passiert. Worum geht's? Nun ja, es geht um Gehorsam, es geht darum, Gott höher zu achten als die Dinge dieser Welt, als Menschen in dieser Welt. Es geht um die richtigen Prioritäten und es geht darum, wie wir auch in einer, sagen wir mal, schwierigen und komplexen Welt das Beste mit unserem Leben machen können. Bevor wir uns diesen Text jetzt nochmal wirklich im Detail anschauen, möchte ich euch ein bisschen Kontext geben. Also ein bisschen so eine Art, was bisher geschah. Was sind so diese Rahmenbedingungen, in der diese Geschichte erzählt wird. Israel, das ist jetzt schon lange her, hatte vor langer Zeit sein Land eingenommen, vor sich hingelebt, hatten viele verschiedene Könige. Einige von denen waren gut und viele von denen waren eher böse. Und dementsprechend hat sich auch das ganze Volk dann verhalten. Gott hat sie immer wieder gewarnt durch verschiedene Propheten. Wenn ihr so weitermacht, dann kommt Furchtbares auf euch zu. Gott war immer wieder gnädig, hat sich über sie erbarmt und ihnen noch eine weitere Chance gegeben. Aber irgendwann ist dieses Fass so ein bisschen übergelaufen. Israel wurde mal wieder angegriffen, diesmal von dem Babylonischen Reich. Und sie haben nicht mehr gewonnen, sie haben verloren. Der Tempel wurde geplündert, Jerusalem ein bisschen zerstört. Und viele von ihnen wurden aus Jerusalem weggeführt in das babylonische Exil. an dieses fremde babylonische Reich. Das ist ein, wie man vielleicht heute sagen würde, ein Vielvölkerstaat mit ganz unterschiedlichen Völkern und vorherigen Nationen, die alle ihre Kultur und ihre Götter mitgebracht haben und zum großen Teil auch beibehalten waren. Also es war durchaus okay im babylonischen Reich. Und dieses Reich hat, wie gesagt, Jerusalem eingenommen, Tempel geplündert, viele Israeliten ins Exil geführt. Und unter diesen Weggeführten waren vier Leute, die für unsere Geschichte besonders relevant sind. Das sind zum einen Daniel selbst, der, nachdem dieses Buch benannt ist, der in dieser Geschichte aber gar nicht so eine wirkliche Rolle spielt. Und dann sind diese drei Freunde von Daniel, von denen wir gerade so viel gelesen haben. Diese vier sind so weise und so begabt und so fähig, dass sie ausgewählt werden, um am Hof von dem babylonischen König weiter ausgebildet zu werden, um dann letztendlich in den Dienst von diesem babylonischen König zu treten. Dort werden sie dann mehr und mehr gezwungen, ihre jüdische Identität abzulegen und sich der babylonischen Kultur um sich herum anzupassen. Man fragt sich, wie sie sich da gefühlt haben, komplett in diesem neuen Umfeld, dieser permanente Druck, ihre kulturelle Identität abzulegen, das, was sie so ausmacht, und sich den neuen Regeln dieses neuen Reiches unterzuordnen. Das war sicherlich keine einfache Umgebung, um Gott auch weiterhin gehorsam zu sein und ihn als erste Priorität zu haben. Wir sehen das in dieser Geschichte mit dem Feuerofen und auch schon vorher, wenn ihr euch dieses Buch mal durchlest. Und ich glaube, gerade wegen diesem Kontext, in dem diese Geschichte hier steht, ist diese Geschichte von den drei Freunden Daniels auch heute für uns besonders relevant und kann direkt zu uns sprechen, zu mir und zu dir sprechen, heute in der Welt, in der wir leben. Ja, denn wenn du denkst, dass Gott nachzufolgen, Gott gehorsam zu sein, Gottes Willen zu tun, für dich besonders schwer ist, weil dein Umfeld einfach nicht kompatibel damit ist, weil deine Kollegen vielleicht nicht an Gott glauben, sich eher über dich lustig machen, eher anfangen zu lachen, zu lächeln, zu spotten, wenn du davon erzählst, was du glaubst, oder vielleicht ist es in deiner Familie, die zu dir auf Distanz geht, weil du eben Christ bist, weil du glaubst. Vielleicht fällt es dir einfach generell schwer, das zu tun, was richtig ist, wovon du glaubst, dass es Gottes Wille für dein Leben ist, weil eben alles um dich herum in eine andere Richtung steuert. Das kann ganz schön anstrengend sein. Das kann uns herausfordern. Das kann uns deutlich aus unserer Komfortzone herausbringen und an die Grenze von dem, was wir noch ertragen können, heranbringen. Und egal, wie das bei dir ganz genau aussieht, was deine konkreten Challenges sind, die du in deinem Leben hast, ich bin sicher, da gibt es bestimmt die ein oder andere Ähnlichkeit mit der Situation, mit diesem Umfeld, wo die drei Freunde waren. Vielleicht nicht ganz so krass, aber bestimmte Ähnlichkeiten sind schon da, denn wir leben in einer Welt, die grundsätzlich erstmal Gott nicht erkannt hat, die sich von Gott abgewandt hat und anderen Dingen hinterher rennt. Wir gehören als Christen, also wenn du, wie ich das tue, an Jesus Christus und an seinen Tod am Kreuz und seine Errettung glaubst, dann gehören wir zu Gott, aber doch leben wir in dieser Welt wie im Exil, wie diese drei Freunde, wie in einem anderen Reich. In einer Welt, die häufig andere Ansprüche an unser Leben, an unser Verhalten, an unser Denken stellt, als Gott es tut. Das ist eine Welt, die ist vergleichbar mit der Welt von den drei Freunden, von denen wir gerade gelesen haben. Und deswegen ist diese alte Geschichte auch heute noch hochgradig relevant für uns. Und deswegen möchte ich mir mit euch diese Geschichte nochmal ganz im Detail durchgehen. Beginnt damit, dass der König dieses babylonischen Reiches, das Jerusalem erobert hat, Nebukadnezar, auf die Idee kommt, ein riesiges Götzenbild aufzustellen. Dieses Standbild war so circa 30 Meter hoch, also wäre das kein Standbild, sondern ein begehbares Haus, dann wäre das nach der Landesbauordnung als Hochhaus eingestuft worden, zumindest wenn es heute gebaut werden würde. Oder anders gesagt, das Teil war ungefähr 2/3 so hoch wie die Freiheitsstatue, also zumindest die eigentliche Statue da. Und in etwa so groß wie der Koloss von Rhodos, der eines der 7 Weltwunder der Antike war. Also kein unmögliches, aber doch ein ziemlich, ziemlich krasses Bauwerk. Also das ist ein Bild von dem Koloss von Rhodos, nicht von dem Ding von Nebukadnezar, aber ungefähr so groß. Ja, und dann trommelt Nebukadnezar alles zusammen, was in den Provinzen des babylonischen Reiches Rang und Namen hat. Daniel selbst war am Hof des Königs und ist deswegen bei dieser Geschichte nicht groß dabei. Aber seine drei Freunde, die waren hohe Beamte in den verschiedenen Provinzen von Babylonien und die mussten daher zu dieser großen Veranstaltung kommen. Der Sinn und Zweck von dem Treffen war, dass sich eben alle niederknien und dieses Standbild, diese Statue, diesen Götzen anbeten sollen. Und wer das nicht tut, den erwartet sofort ein äußerst qualvoller Tod durch Verbrennen. Warum genau Nebukadnezar das verlangt, das wissen wir nicht. Aber wir können so ein bisschen mutmaßen, dass er das tat, um das Reich so ein bisschen zu einen, also diesen Vielvölkerstaat zusammenzubringen und dadurch, dass er alle fordert, sich vor dieser von ihm erstellten Statue niederzuwerfen, auch gleichzeitig ausdrückt, dass er der Herrscher über dieses komplette Reich ist. Also dieses Reich, das aus verschiedenen Nationen, Kulturen, Religionen besteht, muss sich doch dem Befehl von diesem einen König unterordnen. Ja, und damit, dass er eben alle sich diesem Standbild unterordnen lässt, erhöht er sich selbst. Und für einen gläubigen Juden, wie die drei Freunde das waren, geht es natürlich gar nicht. Vor einem fremden Götzen zu Boden fallen, ist klar gegen Gottes Gebote und somit ohne Frage nicht Gottes Wille. Und jetzt kommt dieser Test, wie ernst sie das mit ihrem Glauben meinen. Wie angekündigt, geht diese Musik los, wo sich dann alle hinwerfen sollen. Und alle machen es. Die ganze Schar an Leuten, die da zusammengekommen ist, werfen sich alle vor diesem Standbild nieder. Alle machen mit, egal ob sie das jetzt gut oder schlecht oder eher lächerlich fanden, alle waren irgendwie mit dabei, außer den drei Freunden. Und natürlich bekommen alle mit, was die drei Freunde machen, weil wenn sich so ein Stadion voller Leute niederkniet und drei bleiben stehen, ein paar Leute werden das merken. Es dauert nicht lang, bis die ersten Petzer vor den König treten und die drei jüdischen Freunde anklagen. Keine Ahnung, warum die das genau gemacht haben. Vielleicht Neid oder pure Böshaftigkeit. Vielleicht wollten sie sich bei dem König einschleimen, was auch immer. Es ist halt eine böse und gefallene Welt. Also sie kommen vor den König, diese drei Freunde. Und dieser gibt ihnen nochmal eine Chance. Also für den Fall, dass das nur aus Versehen war. Dass sie es irgendwie nicht mitbekommen haben, nicht gecheckt haben und deswegen sich nicht niedergekniet haben. Unwahrscheinlich, aber okay. Und jetzt kommt einer von den in meinen Augen irgendwie coolsten Sprüche oder bewegendsten Sprüche in der ganzen Bibel. Denn hier zeigt sich, wie unglaublich dieser Glaube ist, den die drei Freunde haben. Hier zeigt sich, aus welchem Holz ihr Glaube geschnitzt ist. Im Angesicht des wütenden Königs, praktisch schon mit einem Bein im Grab, sagen sie ihm, auffallend respektvoll, aber doch ziemlich bestimmt, dass sie gar keine zweite Chance brauchen. Da heißt es in Vers, ich glaube, es sollte nur einer von uns klicken. Gerne. Da heißt in Vers 17 und 18, oh, Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast, niemals anbeten. Es handelt sich also nicht um ein Versehen oder um eine Verwechslung. Sie werden sich nicht vor diesem Götzenbild niederwerfen. Und sie sagen ganz deutlich, warum, und zeigen, dass sie sich auch mit den Konsequenzen darüber, dass sie sich ihrer im Klaren sind. An diesem Moment, wo sie da stehen, geben sie alles an Gott ab. Es ist ziemlich klar, dass sie mit diesem erneuten und sehr bewussten, fast schon dreisten Verweigern des Niederwerfens vor dieser Statue, dass es da nichts mehr gibt, das die Freunde selber tun könnten, um ihr Leben zu retten. Sie sind gehorsam gegenüber Gottes Geboten und geben alles in Gottes Hände. Sie glauben, dass Gott sie retten kann. Sie vertrauen und hoffen darauf, dass Gott das tut. Aber selbst, und das ist einer der bewegendsten Sprüche in der ganzen Bibel, selbst wenn er es nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, ihre Entscheidung und ihr Glaube sind fest. Was für ein krasses Vertrauen auf Gott. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, aber selbst wenn er uns nicht rettet, wahrscheinlich eine der stärksten Aussagen ever, wenn man sich die Situation von den drei Freunden, wo sie da gerade standen, vor Augen führt. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Nebukadnezar tickt völlig aus. Er lässt den Ofen immer weiter aufheizen, bis der schließlich so heiß ist, dass überall Flammen rauskommen und selbst die Elite-Soldaten, die drei da reinschmeißen sollen, selber dabei sterben bei dem Unterfangen, die da reinzuschmeißen. Schaffen es doch noch irgendwie, die drei Freunde landen in dem Ofen und jetzt kommt dieses übernatürliche Eingreifen Gottes. Die Flammen, die eben noch die Soldaten verbrannt haben, können den drei Freunden nichts anhaben. Keine kokelnde Kleidung, keine brennenden Haare, kein Geschrei, nichts. Stattdessen, und da, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, muss der König und seine Diener so richtig Gänsehaut bekommen haben. Die schauen in das Feuer rein und sehen, dass da eine weitere Person noch im Feuer drin ist. Und auch ihr könnt natürlich die Flammen nichts anhaben. Unter Theologen gibt es so ein bisschen die Debatte, ob das jetzt Jesus war, der da mit dem Feuer war, oder einfach nur ein Engel, ist auch gar nicht so entscheidend. Fakt ist, dass die vierte Person, die da drin war, auf jeden Fall symbolisiert, dass Gott mit ihnen war. Ja, das ist das, was wir eben gesungen haben. There's another in the fire standing next to me. Und für die Juden damals, die hatten sicherlich eine andere Verbindung damit als dieses Lied, sondern denen wird direkt 5. Mose 10, Vers 20 in den Kopf gesprungen sein, wo es über die Gefangenschaft in Ägypten und schließlich die Rettung aus der Gefangenschaft in Ägypten heißt: Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen, aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet. Gott selbst ist es, der sie rettet, der Israel damals gerettet hat und auch heute diese drei Freunde und gewissermaßen durch die drei Freunde auch das jüdische Volk selbst rettet. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott bei uns sein wird. Wie das genau aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Vielleicht müssen wir selbst sagen, aber selbst wenn nicht, aber selbst wenn du mich nicht rettest, wie ich mir das wünsche, aber selbst wenn es anders kommt, aber selbst wenn nicht, ich bleibe trotzdem gehorsam. Ich werde die goldene Statue nicht anbeten. Ich vertraue auf dich und deinen Plan und darauf, dass du trotzdem immer bei mir bist. Nun ja, um die Geschichte jetzt so ein bisschen abzukürzen, die Freunde sind gerettet, sie werden aus dem Ofen geholt oder kommen aus dem Ofen raus. Nebukadnezar bekennt sich zwar selbst nicht so vollständig zu dem Gott Israels, aber er spricht doch einen Erlass aus, dass niemand schlecht über diesen Gott der drei Freunde reden darf, unter Androhung von drastischen Strafen. Und er bekennt, dass es keinen anderen Gott gibt, der so retten könnte wie dieser. Jetzt natürlich die große Frage, nachdem wir diese Geschichte jetzt praktisch schon zweimal gehört haben: Was sagt das uns heute? Was bedeutet das für uns heute? Ich meine, wir werden eher selten gebeten, uns vor goldenen Statuen zu verneigen, aber trotzdem, wie gesagt, glaube ich, ist es hochgradig relevant für uns. Wir haben am Anfang schon gesagt, dass es um Glauben und natürlich um Gehorsam geht. Darum, was es bedeutet, in einer Welt, die Gott verachtet, trotzdem an Gott festzuhalten. Was es bedeutet, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und darum, dass Gott immer an unserer Seite ist, wenn wir uns auf seine Seite stellen. Es geht um übernatürliche Rettung, wie nur Gott sie bringen kann. Und wir haben auch schon gesagt, als wir uns den Kontext angeschaut haben, dass die äußeren Umstände der drei Freunde irgendwie vergleichbar waren mit der Situation, in der wir uns heute häufig wiederfinden, in diesem Exil, in dem wir gewissermaßen sind. Und deswegen ist die Frage nach dem, was das für uns heute bedeutet, auch gar nicht so kompliziert. Und um diese große Frage, was das für uns bedeutet, diese Geschichte von den drei Freunden, zu beantworten, möchte ich mir vier konkretere Fragen mit euch anschauen. Und die Antworten zu diesen vier Fragen, die uns diese eine große Frage hoffentlich beantworten, die finden wir in dem Text selbst. Und diese Fragen sind: Was bedeutet es, Gott gehorsam zu sein? Was bewirkt Gehorsam und Ungehorsam? Ist Gehorsam immer einfach, wenn wir genügend Gehorsam haben? Und schließlich, wie schaffen wir das denn in dieser komplexen, schwierigen, gottfernen Welt, Gott gehorsam zu sein? Also fangen wir mit der ersten Frage an: Was bedeutet es überhaupt, Gott gehorsam zu sein? Beziehungsweise was bedeutet es, Gottes Willen zu tun? Naja, für die Freunde in der Geschichte hat das zunächst mal sehr konkret und praktisch bedeutet, sich nicht vor diesem Götzenbild zu verneigen. Das wäre Götzendienst gewesen und ganz klar offensichtlich keine Frage gegen Gottes Willen. Was ist Götzendienst? Das klingt so ein bisschen altmodisch, theologisch und vielleicht ein bisschen extrem in manchen Situationen, aber im Kern ist Götzendienst alles, wo wir etwas höher achten als Gott selbst. Alles, wo uns etwas wichtiger ist als Gott selbst. Nicht immer ist Götzendienst so offensichtlich wie bei den drei Freunden, wo man so einen sehr offensichtlichen Götzen hat, dem man dient oder eben nicht dient. Na, meistens geht es in unserem Leben eben nicht darum, dass wir uns von einer Statue niederschmeißen. Stattdessen geht es häufig darum, dass wir Gottes Willen anderen Dingen unterordnen. Gottes Willen unter andere Sachen schmeißen. Ja, das können an sich gute Sachen sein, es können auch schlechte Sachen sein natürlich, aber alles, was in unserem Leben einen höheren Stellenwert einnimmt als Gott selbst, ist im Prinzip nichts anderes als Götzendienst. Das kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Und wenn wir Gott gehorsam sind, dann schließt es Götzendienst aus. Und Ungehorsam ist immer verknüpft mit irgendeiner Form von Götzendienst in der einen oder anderen Form. Auch beim Götzendienst in unserem Leben, also beim falschen Setzen von Prioritäten, wenn wir Dingen die falsche Stellung in unserem Leben einräumen, zeigt sich, wie wir hier im Exil leben. Ja, wie die Freunde damals in dieser Welt herausgefordert waren, ihre Werte zu leben, so sind wir auch heute genauso herausgefordert, zu unseren Werten zu stehen, zu unserer Identität in Gott zu stehen. und den anderen Ansprüchen, die diese Welt eben an uns hat, die nicht mit den Ansprüchen Gottes an unser Leben kompatibel sind, sich von denen loszusagen. Und was sind das für Ansprüche, mit denen wir heute häufig konfrontiert sind, die uns zum Götzendienst verleiten können oder die Götzendienst sind? Die Ansprüche, die die Welt an uns stellt oder von denen die Welt möchte, dass wir sie an uns selber stellen? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Da gibt es natürlich tausend Sachen, aber vielleicht mal so ein paar Beispiele und du kannst gucken, ob du dich da irgendwie drin wiederfindest. Ansprüche, die die Welt an uns stellt, sind zum Beispiel dieses Rennen nach Karriere, Geld, dem dicksten Auto, dem größten Haus, vielleicht das beste Aussehen, die dicksten Muskeln, die längste Ausdauer oder die meisten Partner ins Bett zu kriegen oder was auch immer. Diese Ansprüche, die die Welt an dich stellt oder von denen die Welt sagt, hey, das sind Ansprüche, die du an dich selber stellen solltest. Und der Anspruch Gottes an dein Leben ist fundamental anders. Denn er möchte, dass du ihn an die erste Stelle stellst. Und dann den nächsten an die zweite und dich selbst dann vielleicht an die dritte. Er möchte, dass du anderen Menschen Gottes Liebe näher bringst, dass du Frieden stiftest, dass du dich um die Schwachen und Armen kümmerst, dass du deinem Partner und deiner Familie treu bist. Ja, die Bibel drückt das durch so unsexy Formulierungen aus, wie sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, sich selber sterben und sowas. Dinge, die so gar nicht dem Zeitgeist, dem Anspruch dieser Welt entsprechen. Oder ein weiterer Bereich, wo wir vielleicht merken, dass da zwei Welten, zwei Reiche aufeinander knallen, ist ein bisschen die extreme Forderung nach einer falschen Toleranz. Ja, also eigentlich geht im heutigen Zeitgeist eigentlich so ziemlich alles. Also jeder kann machen, was er will. Mit ein paar Grenzen, aber schon relativ viel. Aber eine Sache, die auf jeden Fall nicht geht, ist, jemandem anderen zu sagen, dass etwas, was legal ist, trotzdem falsch ist. Ja, also du kannst machen, was du willst, aber wehe, du sagst mir, dass was ich mache, falsch ist. Ich bin voll dafür, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir alles in Liebe tun und sagen, aber ich bin eben nicht damit dafür, dass wir uns damit zufrieden geben, innerlich die richtige Einstellung zu haben und nie zu dem zu stehen, nie zu sagen, was wir glauben. Und das bringt uns zu einer weiteren Sache, die wir von den drei Freunden lernen können. Denn Gehorsam muss manchmal, muss häufig sichtbar sein. Es gibt Situationen, wo du Gott gegenüber gehorsam sein musst und niemand das mitbekommen wird, außer Gott selbst. Ja, zum Beispiel deine Gedanken oder was du machst, wenn du zu Hause alleine bist. Aber es gibt Situationen, da kommt es darauf an, für andere um uns herum sichtbar Gott gehorsam zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr euch in der Situation von den drei Freunden verhalten hättet. Ich vermute mal, wenn ich an deren Stelle gewesen wäre, hätte ich mir das, wie ich mich kenne, wahrscheinlich irgendwie so zurechtgelegt. Ich kann ja nur so tun, als würde ich das Götzenbild anbeten. Also ich knie mich nieder, aber ich meine das ja gar nicht so. In Wirklichkeit bete ich innerlich Gott an und nicht diesen Götzen. Also hätte ich das wahrscheinlich, vermute ich mal, keine Ahnung, für mich selbst irgendwie rechtfertigen können. Aber ich glaube, damit hätte ich das Ziel von dem, was Gott von mir da verlangt hätte, verfehlt. Zum einen wäre natürlich schon allein das physische Niederknien irgendwie falsch gewesen. Allein das wäre schon ein Götzendienst gewesen. Und zum anderen, ich glaube, Nebukadnezar ging es hier höchstwahrscheinlich mehr um die äußere Handlung als die innere Einstellung. Ja, Babylonien war, wie gesagt, dieser Vielvölkerstaat, verschiedene Kulturen, Religionen. Nebukadnezar wollte gar nicht die eine Staatsreligion einführen und alles andere verbieten. Das sehen wir am Ende von der Geschichte auch. Vielmehr wollte er durch dieses Treffen, durch diese erzwungene Verehrung von seinen hohen Beamten, von diesem Bild, was er geschaffen hat, deutlich machen, dass er selbst eben der Herrscher ist. Und sein Befehl höher steht als alle anderen Einflüsse in diesem Reich. Ich vermute mal, es war ihm relativ egal, was die Leute gedacht haben, solange sie gemacht haben, was er von ihnen verlangt hatte, solange der Schein stimmte. Und äußerlich etwas zu tun, was du innerlich gar nicht so meinst, ich glaube, das funktioniert auf Dauer gar nicht. Innerlicher Glaube muss sich immer auch in äußerlichen Taten zeigen. Das verlangt Integrität. Also mach deinen Glauben und deinen Gehorsam gegenüber Gott sichtbar. Wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann sag was, tu etwas, denk nicht nur richtig darüber. Wenn dich jemand fragt, worüber, was du glaubst, dann erzähle davon. Vielleicht sogar mal, wenn du nicht gefragt wirst. Also kommen wir zur zweiten Frage. Was bewirkt Gehorsam? Oder was bewirkt Ungehorsam? Oder anders gefragt, warum sollten wir überhaupt gehorsam sein? Darauf gibt es viele Antworten. Manche davon sind besser, als einfach nur zu sagen, weil Gott es eben von uns will, auch wenn das in letzter Konsequenz natürlich fundamental richtig ist. Aber wir lesen zum Beispiel in Johannes 14, in den Versen 23 und 24, wo Jesus spricht: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Also das zu tun, wozu Gott uns auffordert, wozu Jesus uns auffordert, ist Konsequenz davon, dass wir Gott lieben, dass wir ihm nachfolgen, dass wir an ihn glauben. Ja, an den Gott, der alles geschaffen hat und der uns gerettet hat. Eine Liebe, die sich nie an Taten messen kann, ist höchstwahrscheinlich keine echte Liebe. Und eine Beziehung wird auch dann nicht funktionieren, wenn einer ständig das tut, was der andere nicht will. Also unser Gehorsam ist eine Reaktion auf die Liebe Gottes zu uns und eine Konsequenz aus der Liebe, die wir zu Gott haben. Und darüber hinaus ist es natürlich tatsächlich gut für uns selbst, wenn wir Gott mehr gehorsam sind als anderen Einflüssen in unserem Leben. Ich glaube, für meine Tochter ist es gut, nicht den ganzen Bottich Margarine zu essen. Der Gottes Plan für uns ist der beste Plan, den es geben kann. Und dieser Plan funktioniert am besten, wenn wir gehorsam sind. Wir haben ja gerade das Buch von dem Propheten Jonah durchgeschaut in der Predigtreihe. Und ich glaube, der hätte sich sein Leben wahrscheinlich auch einen Ticken einfacher machen können, wenn er direkt am Anfang gehorsam gegenüber Gottes Plan für sein Leben gewesen wäre. Einen kleinen Aufenthalt in einem großen Fisch hätte er sich sparen können. Gott hat dich geschaffen, er hat einen Plan für dein Leben. Und indem du dich selbst für diesen Plan komplett aufgibst, kannst du in diesem Plan selbst komplett voll aufgehen. Ja? Wir können auch sagen, aus Gehorsam wachsen große Dinge. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, was Gott mit dem Gehorsam von diesen drei Freunden Großes bewirkt hat. Zunächst mal war es natürlich einfach krass für die Leute, die dabei waren, zu sehen, wie Gott so offensichtlich übernatürlich eingreift und die drei Freunde rettet. Ja, was für eine Gelegenheit für Gott, sich selbst zu verherrlichen und seine Größe und Allmacht zu demonstrieren. All das wäre nicht passiert, wenn die Freunde nicht gehorsam gewesen wären. Ja, die ganzen Beamten des Reiches, einschließlich des Königs selbst, haben mitbekommen, wie groß Gott ist und wie allmächtig Gott ist. Und dann folgt noch dieser Erlass von Nebukadnezar, der die Situation der Juden zumindest für eine Weile deutlich verbessert hat. Nur weil diese drei Freunde sichtbar gehorsam waren, hatten die Juden auf einmal sehr viel bessere Karten in diesem Exil. Wir können sagen, dass aus Gehorsam und aus Glauben große Dinge wachsen. Und darüber hinaus sind der Gehorsam und dieser Glaube von diesen drei Freunden hinaus, dieser Gehorsam bis in den potenziellen Tod, für uns heute immer noch ein Vorbild. Ich meine, wir reden heute darüber. Und das ist was über 2000, einige tausend Jahre her. Ich meine, wie krass wäre das, wenn die Menschen sich in 100 Jahren noch an eine Sache erinnern würden, wo du krassen Glauben, krassen Gehorsam gegenüber Gott demonstriert hättest. Aber das sind nur 100 Jahre. Und das, was wir hier uns anschauen, ist einige tausend Jahre her. Und selbst die Bibel erwähnt im Neuen Testament noch einmal den Glauben von diesen drei Freunden. In Hebräer 11, eine Stelle, die die Bibelnerds unter euch als die Wolke der Zeugen kennen, wird vom Glauben von denen erzählt, denen die Flammen nichts anhaben konnten. Also ihr Gehorsam, der Gehorsam von diesen drei Freunden, hat sie direkt zweimal in die Bibel, in das Buch der Bücher gebracht. Wir lesen da in Hebräer 11, in den Versen 33 und 34, eben von denen, die Gott gehorsam waren. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen Feinde und so weiter. Es geht eine Weile weiter. Also aus Gehorsam wachsen große Dinge. Schlag vor, ihr lest euch mal diese Woche als Hausgruppe einfach mal komplett Hebräer 11 durch von diesen ganzen Glaubenshelden, die durch ihren Glauben und durch ihren Gehorsam uns ein Vorbild sein können. Glauben und Gehorsam sind immer extrem eng miteinander verknüpft. Wir lesen an einigen Stellen davon, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat und übernatürlich gerettet hat. Ja, deren Gehorsam hat sich noch direkt auf dieser Erde ausgezahlt. Durch Gehorsam haben sie die Welt, die Geschichte verändert. Kommen wir zur dritten Frage. Ist Gehorsam immer einfach, wenn wir genügend Glauben haben? Die drei Freunde mussten in dieser Geschichte zweimal gehorsam sein. Beim ersten Mal, eben direkt bei der ersten Aufforderung dieses Herolds, sich niederzuknien. Ich glaube, da hat es schon Mut abverlangt, sich nicht hinzuwerfen, obwohl alle drumherum das irgendwie mitbekommen haben und gesehen haben. Das war ein sehr sichtbarer Ungehorsam gegenüber dem König, das nicht zu tun. Konnten sich gewiss sein, dass die anderen anfangen zu reden, zu tuscheln, zu lästern und so weiter. Aber dann das zweite Mal, als sie vor dem König standen, der das Gesicht sich schon verzieht, der so wütend ist, das war wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mit dem König auf der anderen Seite und diesen Ofen, wo sie reingeschmissen werden, sondern auf der anderen Seite und dann dort zu stehen und sich genau zu überlegen, wem man gehorsam ist und wem nicht. Ich glaube, herausfordernd war es auf jeden Fall. Die Entscheidung war für die klar. Insofern war es vielleicht einfach, weil es keine Option war, niederzuknien. Ich glaube trotzdem, dass es herausfordernd war, dass es nicht einfach war. Denn es gibt keine Garantie, dass die Rettung dann auch immer so eintrifft, wie wir das hoffen. Und bei den drei Freunden war es jetzt so, dass Gott eingegriffen hat und sie gerettet hat aus dem Ofen und aus der Hand von Nebukadnezar. Aber die drei Freunde waren sich sehr bewusst, dass es auch eine Möglichkeit ist, dass Gott nicht in dieser Form eingreift. Das ist kein Zweifel, das ist kein Unglaube, sondern einfach ein Anerkennen davon, dass Gott Gott ist, dass Gottes Pläne über unseren stehen. Ja, und manchmal sieht Gottes Wirken und seine Gegenwart in unserem Leben, in unseren Herausforderungen einfach anders aus, als wir denken, als wir hoffen. In der Bibel haben wir genügend Beispiele davon, was es bedeuten kann, Gott mehr zu achten als die Menschen, als diese Welt und dafür einiges in Kauf zu nehmen, ja sogar mit dem Leben zu bezahlen. Wenn wir in Hebräer 11, was wir uns gerade von diesen Glaubenshelden angeschaut haben, die ja doch relativ bald auf dieser Erde noch die Konsequenzen von ihrem Gehorsam im Positiven gesehen haben, dann können wir uns, wenn wir ein paar Verse weitergehen, auch die Leute anschauen, die die Konsequenzen im Negativen zu spüren bekommen haben. Die eben nicht direkt gerettet wurden auf die Art und Weise, wie sie vielleicht gehofft haben. Das sind Leute, bei denen diese Aussage von den drei Freunden, und selbst wenn er es nicht tut, Realität geworden ist. Da lesen wir ab Vers 35, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Und stell mir das Zersägtwerden jetzt nicht besonders angenehm vor, egal wie groß der Glaube ist. Und dennoch ist das biblisch gesprochen eine von den möglichen Konsequenzen davon, Gott gehorsam zu sein und ihn höher zu achten als die Menschen. Gottes Pläne, wie gesagt, stehen soweit über unseren eigenen. Seine Gedanken sind so groß, komplex, dass wir die nicht begreifen können. Keine Ahnung, warum manche Dinge so passieren, wie sie passieren. Aber wir können uns auf jeden Fall darauf verlassen, dass Gott immer da ist. Selbst wenn sein Beschluss anders ist als die Rettung, wie wir sie uns ausmalen. Glauben macht Gehorsam überhaupt erst möglich. Und damit macht Glauben, Gehorsam, technisch gesehen natürlich einfacher als ohne Glauben. Aber das macht es nicht unbedingt einfach. Ich glaube, das bleibt trotzdem herausfordernd. Also rechne nicht erst damit, dass Gehorsam sein immer einfach sein wird. Das ist nicht das, was die Bibel dir verspricht. Was die Bibel dir verspricht, ist, dass Gott trotzdem bei dir sein wird, auch wenn dieser Gehorsam Gott gegenüber dir einiges abverlangen wird. Und ohne Glauben schafft man das natürlich gar nicht. Das bringt uns zu der letzten Frage, wie man das denn dann überhaupt schafft. Wir haben gesagt, okay, ohne Glauben geht es gar nicht, aber vielleicht geht das Ganze noch ein bisschen konkreter. Und deswegen möchte ich euch noch ein paar praktische Tipps mitgeben, wie ihr das schaffen könnt, Gottes Willen höher zu achten als die Einflüsse, die sonst von extern auf euch einwirken. Und zunächst mal musst du natürlich wissen, was Gottes Wille für dein Leben überhaupt ist. Wenn du das nicht weißt, dann ist es mit dem Gehorsamsein natürlich irgendwie schwer. Also Gottes Plan für dich zu entdecken, ist erstmal ein guter, natürlicher Startpunkt dafür, Gottes Willen auch zu tun. Grob gesprochen hat dieser Plan, den Gott für dich hat, zwei verschiedene Ebenen oder zwei verschiedene Aspekte. Zum einen gibt es Gottes Willen für alle Menschen, der erstmal unbedingt für alle Menschen gilt. Und zum anderen gibt es diesen sehr speziellen Willen, den Gott für dein Leben konkret hat, wo du so perfekt in diesen Plan Gottes hineinpasst. Also dieser allgemeine Plan, dieser spezielle Plan. Man kann viel darüber sagen, wie wir diesen Willen Gottes in unserem Leben erkennen. Aber man kann sagen, diesen allgemeinen Willen, den erkennen wir primär darin, dass wir in Gottes Wort nachforschen, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns darüber austauschen, dass wir Predigten dazu hören, dass wir einfach zusammen nachforschen, was Gottes Wille für unser Leben ist, in dem, was er uns schon offenbart hat, und dass wir ihn darum bitten, dass er uns die Augen dafür öffnet, das zu verstehen. Die Dinge, wovon die Bibel voll ist, die Gott für alle Menschen sich wünscht. Also, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir seine Regeln halten. So wie die drei Freunde wussten, dass es nicht mit Gottes Regeln, mit Gottes Willen für alle Menschen vereinbar ist, sich von dem Götzen niederzuwerfen, so müssen wir auch Gottes Willen für alle Menschen erkennen und danach leben können. Und Gottes spezifischen Willen, Gottes spezifischen Plan für dein Leben, den lernst du am besten kennen, indem du Gott konkret darum bittest, zu dir zu sprechen und diesen Plan für dein Leben Stück für Stück mehr zu offenbaren. Und die Chancen stehen relativ gut, dass Gottes Plan für dich mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Umfeld, in das Gott dich konkret hineingesetzt hat, zusammenhängt. Auch das sehen wir bei den drei Freunden. Ja, Gottes Plan war es, durch diese drei Freunde im Exil zu wirken. Ich glaube, Gott hatte schon irgendwie sich was dabei gedacht, dass genau sie ausgewählt wurden, um an den Hof dieses Königs zu gehen und dann als Verwalter in den Provinzen zu seiner hohen Stellung zu bekommen, weil Gott sie eben dann in dieser konkreten Situation vor dem Feuerofen gebrauchen konnte. Das war Gottes spezieller Plan für deren Leben. Dadurch, dass sie im babylonischen Exil in dieser Position waren, gab es überhaupt erst die Möglichkeit dafür. Also erkenne Gottes Willen für dein Leben, diesen allgemeinen und diesen speziellen Willen. Und dann mach dir klar, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Gehorsam übt man im Kleinen. Diese Szene vor dem Feuerofen war nicht das erste Mal, zumindest von dem wir wissen, wo die drei Freunde Gott gegenüber gehorsam sein mussten und den Willen Gottes über den Einflüssen dieses babylonischen Reiches stellen mussten. Im ersten Kapitel vom Buch Daniel lesen wir davon, wie diese drei Freunde zusammen mit Daniel an den Hof des Königs gebracht werden und dort eben vorbereitet und ausgebildet werden sollen, um dann als Diener in diesem Reich zu wirken. Und Teil von dieser Vorbereitung war ein sehr bestimmter Ernährungsplan, der nicht mit den Gesetzen Gottes kompatibel war. Und auch da schon mussten sie für ihren Glauben aufstehen und Gehorsam gegenüber Gott demonstrieren. Gehorsam, der größer ist als der Gehorsam gegenüber dem Reich, in dem sie da waren. Und das war da wahrscheinlich schon herausfordernd für sie, aber ich vermute mal noch einen Tick weniger herausfordernd, als diesen Feuerofen zu sehen und zu wissen, dass man reingeschmissen wird, wenn man nicht niederkniet. Sie waren in dem kleineren Gehorsam und das hat sie wahrscheinlich auch vorbereitet, dann im Großen, in dieser großen Herausforderung gehorsam zu sein. Also Gehorsam übt man im Kleinen. Überleg dir, wo du selbst im Kleinen jetzt schon gehorsam sein musst, um vorbereitet zu sein für die großen Herausforderungen, die vielleicht kommen, wenn du in Gottes Plan lebst. Und dann isoliere dich nicht, sondern stehe zusammen mit anderen. Ich weiß nicht, wie sich jeder der drei Freunde einzeln verhalten hätte, aber es hat sicherlich nicht geschadet, dass sie zu dritt in dieser Situation waren. So konnten sie sich gegenseitig Mut machen. An einer anderen Stelle lesen wir davon, wie sie gemeinsam gebetet haben, wie sie zusammen überlegt haben, wie sie eben diesen Herausforderungen des Lebens in dem babylonischen Reich, wie sie das meistern konnten. Und das gilt auch für dich, dass es einfacher ist, Gottes Willen gegenüber gemeinsam gehorsam zu sein. Eben wenn du Menschen um dich herum hast, die dich ermutigen, die bei dir nachfragen, vielleicht Menschen, denen gegenüber du Rechenschaft schuldig bist, und die dich immer wieder fragen, ob du denn gehorsam bist, auch in den Situationen, wo es vielleicht sonst keiner mitbekommen würde. Natürlich eignen sich die Hausgruppen und Minigruppen bestens dafür. Also wenn du keine hast, dann lade ich dich mal wieder herzlich ein, eine Hausgruppe und vor allen Dingen auch eine Minigruppe zu suchen. Und wenn der Begriff Minigruppe für dich komplett komisch ist und du nicht weißt, was es ist, dann können wir uns gerne danach noch darüber unterhalten. Und wenn du in Situationen kommst, wo du gehorsam sein musst, dann mach dir bewusst, dass Gott immer bei dir sein wird. Denke an diese vierte Person in dem Feuerofen. Gott hat diese drei Freunde nicht im Stich gelassen. Gott war dabei. Gott kann immer retten. Keine Herausforderung ist zu groß für ihn. Aber selbst wenn er es nicht tut oder nicht so tut, wie dir das am liebsten wäre, er ist trotzdem da. Und wenn du mal wieder einen Motivationsschub brauchst, dann denke daran, dass aus Gehorsam große Dinge wachsen. Gott will dich gebrauchen, Gott hat einen Plan für dich. Die Frage ist, ob du dich gebrauchen lässt. Und damit ihr unter der Woche neben euren Unterhaltungen über Hebräer 11 in den Hausgruppen auch noch ein bisschen was zu diskutieren habt, habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht, die ihr euch gerne stellen dürft. Ihr dürft natürlich noch gern über ganz andere Dinge reden, aber ein paar Fragen, die sich meiner Meinung nach anbieten, über die ihr euch austauschen könnt, wo ihr euch gegenseitig hinterfragen könnt, aber auch ermutigen könnt, ist: Weißt du, was Gott von dir will? Gibt es eine Situation, wo du gerade aktuell gehorsam sein musst? Oder vielleicht weißt, du müsstest gehorsam sein, aber bist es nicht? Was ist deine goldene Statue? Gibt es Situationen, wo du Menschen mehr achtest als Gott? Wir sollen Menschen achten, keine Frage. Aber Gottes Willen ist dem immer übergeordnet. Und dann fragt euch, ob es Situationen gibt, wo ihr zwar versucht, gehorsam zu sein, aber das Ganze irgendwie unsichtbar tut, damit es keine anderen mitbekommen. Denkt dran, aus sichtbarem Gehorsam wachsen große Dinge. So wie Gott es mit den drei Freunden getan hat, so möchte es auch mit dir tun. Ich würde noch gern beten. Ihr dürft gerne aufstehen.